Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move. Mein Name ist Luca Leicht und wir wollen heute mal wieder einen Blick Richtung China wagen. Wobei, so weit müssen wir eigentlich gar nicht schauen. Es reicht schon, wenn wir nach Hessen blicken, nach Raunheim. Denn von dort aus steuert unser Gast heute schon die Geschicke des Exportmeisters Chery. Zumindest für den Teil, der in Europa stattfindet. Denn Exportweltmeister oder Exportmeister aus China, ja, Chery ist nämlich schon seit den 2000ern einer der größten oder der größte Exporteur chinesischer Autos und exportiert seine Autos, ich glaube, in 80 Länder weltweit und Europa war bislang nicht so richtig auf der Prio-Liste. Da haben sie einen Bogen drum gemacht. Das soll sich jetzt aber ändern. Und warum, wie und mit welchen Fahrzeugen vor allem, genau das wollen wir heute klären mit Jochen Tüting. Der ist heute hier. Schön, dass du da bist, Jochen.
Hallo, vielen Dank. Freue mich, hier zu sein.
Jochen, zu Beginn, könntest du dich vielleicht wie jeder unserer Gäste einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast und dann auch vielleicht, was wir uns von dir im Kopf behalten sollten?
Okay, sehr gerne. Ja, mein Name ist Jochen Tüting. Ich bin der Geschäftsführer der Chery Europe GmbH. Das ist die Entwicklungstochter der Chery Automobile aus China. Kurz zu meinem Werdegang. Klassisch Maschinenbau studiert in Braunschweig, das Vordiplom gemacht und dann gewechselt nach Darmstadt. Da mein Hauptdiplom gemacht 2000. Damals mit Schwerpunkten Verbrennungskraftmaschinen, Fahrzeugtechnik und Messtechnik. Und habe dann direkt im Anschluss bei Ford in Köln angefangen. Damals im Bereich Gesamtfahrzeugentwicklung. War ganz interessant zum damaligen Thema oder zur damaligen Zeit. Als ich angefangen habe, Maschinenbau zu studieren, war in meiner ersten Vorlesung kam der Professor rein und sagte, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Glückwunsch. Und wir haben uns angeguckt und wussten natürlich nicht, was er damit meint. Und es war so, dass früher in Braunschweig 800 Erstsemester im Maschinenbau saßen. Wir saßen mit 220 Leuten im gleichen Hörsaal. Und uns wurde also prognostiziert, wenn wir fertig sind mit dem Studium, dann werden wir uns einen Job aussuchen können. Insofern war es dann tatsächlich 2000 ganz, ganz angenehm, als Absolvent auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Und ich hatte bei Ford zwei Möglichkeiten. Es hätte eine Festeinstellung in der Karosserieentwicklung gegeben oder einen Zweijahresvertrag in der Gesamtfahrzeugentwicklung. Die Gesamtfahrzeugentwicklung klang für mich deutlich spannender, sodass ich dann angefangen habe. Dann habe ich 13,5 Jahre bei Ford gearbeitet, unter anderem mit einem International Assignment in Turin, wo ich für zwei Jahre lang in Turin war, damals in einem Gemeinschaftsprojekt mit Fiat gearbeitet habe. Und wollte mich dann Anfang der 2010er gerne nochmal internationaler aufstellen. Hatte auch innerhalb von Ford quasi die Möglichkeit, schon nach China zu gehen. Mhm. Wo mir dann aber aufgrund von internen HR-Prozessen das nicht ermöglicht wurde. Und dann bekam ich relativ kurz danach den klassischen Headhunter-Anruf mit der Idee, nach China zu gehen. Und so bin ich dann 2013 zu Chery gekommen, bin für vier Jahre mit meiner Familie nach Shanghai gegangen und war da zuständig, den Bereich Gesamtfahrzeugentwicklung in einem neuen Entwicklungszentrum in Shanghai aufzubauen. Das heißt, ich war Mitarbeiter Nummer 5 in Shanghai, habe noch meine Dienstnummer quasi, ist immer noch die 0005. Und habe dann, wie gesagt, vier Jahre vor Ort diesen Bereich mit aufgebaut und bin dann 2017, als wir ungefähr 450 Mitarbeiter am Standort hatten, dann nach Europa zurückgegangen oder nach Deutschland zurückgegangen mit dem Auftrag im Gepäck, unsere europäischen Entwicklungstätigkeiten vorzubereiten. Und dann gab es im Grunde ein Jahr von einer Standortentscheidung. Wir hingen lange zwischen München und dem Rhein-Main-Gebiet, haben uns dann letztendlich fürs Rhein-Main-Gebiet entschieden und haben dann 2018 die GmbH gegründet und sind seit Ende 2018 jetzt operativ tätig. Heute mit etwa 55 Mitarbeitern, ungefähr hälftig im Bereich Design und im Engineering-Entwicklungsbereich.
Mhm. Was dürfen wir jetzt uns von dir im Kopf behalten?
Was ihr euch von mir im Kopf behalten dürft, ist dass ich hoffentlich derjenige bin, der es schafft, mit meinem Team eine chinesische Marke oder Fahrzeuge, die ursprünglich für den chinesischen Markt konzipiert wurden, europareif zu machen.
klingt jetzt nicht nach was Kleinem an Anspruch. du bist von Ford weg, um nach China zu gehen. Wieso China? Weil du da schon gesehen hast, dass der Markt riesig ist und der größte Automarkt? Oder wieso kam die Faszination China auf?
Nee, es klingt jetzt deutlich strategischer, als es tatsächlich war. Meine Frau und ich hatten beide den Wunsch, ins Ausland zu gehen. Und es hätte gut auch ein anderes Land werden können. Mhm. Aber es war so, dass natürlich zu dem Zeitpunkt westliches Know-how in China extremst gefragt war. Und ich kannte glücklicherweise Shanghai aus einer früheren Dienstreise von Ford. Die Stadt hatte mich unglaublich fasziniert, als ich schon mal da war. Und als dann die Anfrage kam für einen Job in Shanghai, war ich relativ schnell Feuer und Flamme. Mir war klar, ich war damals 39, hatte im Grunde eine gute Laufbahn bei Ford hinter mir. Und jetzt in Aussicht einen Dreijahresvertrag war es zunächst in China, sodass ich das Risiko als relativ gering eingeschätzt habe, wenn ich im Worst Case mit 42 zurückkomme, habe dann 15 Jahre, 16 Jahre Automobilerfahrung, davon 3 Jahre in China, brauchte ich mir, glaube ich, keine Sorgen zu machen, dass ich danach nicht wieder in eine vernünftige Anstellung komme. Insofern war China für mich interessant. Dann haben wir einen sogenannten Pre-Assignment-Trip gemacht, wo ich meine Frau und meinen damaligen 12 Monate alten Sohn mitgenommen habe, um uns Shanghai anzugucken. Und dann war danach sehr schnell die Entscheidung getroffen, dass wir das Risiko vielleicht auch zum Teil, aber für uns vor allen Dingen das Abenteuer aufnehmen. Mhm.
Wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst, jetzt bist du wieder in Deutschland, ihr baut jetzt hier eine Art deutsche Dependance auf von einem chinesischen Hersteller. Du hast davor lang mit einem deutschen Ford Deutschland GmbH, gilt ja auch als deutscher Hersteller, auch wenn es nicht immer so ist. Aber wie siehst du denn die Unterschiede zwischen dem chinesischen Ansatz, das mit den Autos zu machen, und das mit dem westlichen vielleicht?
Ja, den größten Unterschied, den ich sehe, ist ganz klar die Zeitlinien, auf denen man unterwegs ist. Wir hatten früher bei Ford, war im Grunde das klassische Fahrzeugprojekt, dauerte 4 Jahre. Und was ich inzwischen sehe, aber was ich halt auch, oder was ich in der gesamten Zeit bei Chery sehe, ist, dass diese Produktzyklen massivst kürzer sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir uns einen Design angucken, eine Designrichtung vorgeben, mit dem klaren Horizont, dass das Fahrzeug, so wie es als Tonmodell, aber sonst nichts zu dem Zeitpunkt besteht, weniger als 2 Jahre später in Produktion ist. Mhm.
Und so Chery selbst ist ja ein teilstaatliches Unternehmen. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären, was da der Unterschied ist? Ich meine, in Deutschland haben wir auch so eine Art teilstaatliches Unternehmen, wie wir uns VW anschauen. Da sitzt dann der Ministerpräsident von Niedersachsen mit dem Aufsichtsrat und darf da in gewisser Weise mitarbeiten, mitsteuern und Nein sagen. Ja. Wie läuft das in China ab?
Das Beispiel ist vielleicht ganz gut gewählt. Chery ist zum überwiegenden Teil privat. Aber wie du völlig richtig sagst, die lokale Regierung in Wuhu, das ist die Stadt, in der wir unser Headquarter haben, hat nach wie vor Beteiligung am Unternehmen und hat natürlich auch großes Mitspracherecht bei gerade strategischen Großentscheidungen, wie das Unternehmen weiter ausgerichtet wird.
Mhm. Was heißt Mitspracherecht? Also ich weiß, oder man kriegt es aus den Medien immer wieder mit, dass dann Ministerpräsident Weil aktuell kommt und sagt, Arbeitsplätze entlassen, nee. Ja. Aber so mega strategisch in dem Sinn ist es jetzt ja nicht unbedingt. Wie ist es in China? Also wird da mehr auch aufs Produkt hin entschieden, auf Segmente, oder also wie operativ sind da die Entscheidungen?
Ich habe da natürlich nur einen gewissen Einblick.
Weil es Mitarbeiter Nummer 5. Wirst du zwei Leute
Mitarbeiter
kennen?
Nummer 5 in Shanghai.
Okay.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt hatten wir ungefähr 20.000 Mitarbeiter in Wuhu.
Okay,
aber in Shanghai war ich Mitarbeiter Nummer 5. Was ich aus dem sagen kann, was ich miterlebe, ist halt, dass Produktentscheidungen werden komplett im Unternehmen getroffen. Aber sehr große Investmententscheidungen gehen dann, nachdem wir im internen Board waren, noch in Governmental Board sozusagen und müssen abgesegnet werden.
Okay, und wir haben es eingangs schon gehört, Cherry hat sich sehr lange um alle anderen Märkte außer den europäischen gekümmert. Wo seid ihr denn da aktuell überall unterwegs? Und dann auch, warum verkauft ihr denn nicht vorrangig auf dem weltgrößten Automarkt, eurem eigenen Heimatmarkt in China, eure Autos?
Naja, wir sind aus der Historie gesehen schon so aufgestellt, dass wir in diesem Jahr sind wir das erste Mal an dem Punkt, dass wir mehr Fahrzeuge im Export verkaufen als in China. Also es war schon, der Heimatmarkt war immer der dominante Markt für Cherry. Aber völlig richtig, wir sind jetzt seit 21 Jahren größter Exporteur von Fahrzeugen aus China heraus, haben schon 5 Jahre nach Gründung des Unternehmens, also 1997 wurde Cherry gegründet, etwa 2 Jahre später wurde das erste Fahrzeug gebaut und nochmal 2, 3 Jahre später wurde das erste Fahrzeug exportiert. Die Strategie dahinter war, dass man im Grunde zunächst in all die Märkte gegangen ist, wo man davon überzeugt war, dass ein Fahrzeug, was nach chinesischen Anforderungen entwickelt wurde, ohne große Modifikationen in diesen Märkten funktionieren kann. Das heißt, man hat sich auf Märkte fokussiert im Mittleren Osten, in Nordafrika, in Südamerika, überall da, wo man also der Meinung war, es kommt darauf an, ein Produkt anzubieten mit einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und in einem Markt, wo die Konkurrenz technisch gesehen nicht stärker ist als die Konkurrenz in China. Das, okay. So haben sich diese, du hast es schon richtig gesagt, 80 Märkte ungefähr global aufgestellt. Und wenn man sich Cherrys Gesamt globale Strategie anguckt, was die Verkäufe angeht, so ist es so, dass wir die Märkte im Grunde in 4 große Märkte aufteilen. Wir haben den klassischen chinesischen Markt und all die Märkte, die ich gerade genannt habe, die man mit Modellen nach chinesischer Spezifikation bedienen kann. Da haben wir dann aber ungefähr in 2015 gesagt, oder naja, 2018 vielleicht, dass wir an einem Punkt sind, wo wir für zusätzliches globales Wachstum zusätzliche Märkte erschließen müssen. Und dann wurde vor etwa 4 Jahren der strategische Schritt eingeleitet, dass wir gesagt haben, ein sehr, sehr populationsstarker Anteil der globalen Welt sind Rechtslenkermärkte.
Ja.
Das heißt, wir haben die konventionellen Produkte auf Rechtslenker umgestellt und konnten damit extrem viele Märkte in Südostasien angehen. Wir haben letztes Jahr einen Relaunch gemacht in Australien. Wir sind wieder in Südafrika. Das heißt, wir haben als strategischen Schritt die Rechtslenkermärkte bedient und sehen jetzt aber dann in Phase 3 und Phase 4, Phase 3 EU als Markt und in Phase 4 dann Nordamerika.
Okay. Welcher ist denn euer stärkster Markt außerhalb China aktuell?
Das kann ich aus dem Stegreif ehrlich gesagt gar nicht sagen. Auch weil sich über die einzelnen Monate die Volumina extremst verschieben. Mhm. Wir sehen auf den globalen Märkten genau das Gleiche, was wir innerhalb von Europa sehen, dass durch regulatorische Themen wir unglaubliche Ausschläge haben, je nachdem, was für Antriebskonzepte wir anbieten zum Beispiel. Aber wir sind insgesamt in Südamerika sehr stark. Von den neuen Märkten haben sich sowohl die Türkei als auch Mexiko extremst gut etabliert.
Okay. Du sagtest vorhin, dass Cherry so schnell sei, die chinesischen Autobauer so schnell seien. Mhm. Du sagtest auch, du bist zurück nach Deutschland 2017, 2018. Jetzt haben wir 2024 und ihr wollt Ende diesen Jahres mit euren ersten Autos hier starten. Mhm. Wo ist diese Geschwindigkeit jetzt hin verpufft?
Naja, dazu muss man sagen, als wir 2018 in Europa gegründet haben, war ein großer Fokus dessen, was wir machten, zum einen, dass wir ein internationales Designstudio aufbauen wollten. Mhm. Das heißt, das haben wir auch gemacht. Und die ersten 3, 3,5 Jahre der Unternehmung in Raunheim bestand das Team fast ausschließlich aus Designern. Mhm. Das heißt, wir waren als, ja, wir nennen es mal Innovation Hub oder globales Design Satellite Studio, beteiligt an globalen Designentwicklungen für die Mutterorganisation. Zum damaligen Zeitpunkt war, was die eigentliche Europastrategie angeht, was wirklich Verkaufsstart angeht, noch keine klare Strategie definiert. Wir hatten einmal in 2017 haben wir im Grunde ein Teaser-Produkt gezeigt in Frankfurt auf der IAA. Haben das genutzt, um Feedback zu bekommen, was wird positiv gesehen, was wird negativ gesehen. Hatten damals auch noch geplant mit der Marke, die in China unter dem Markennamen Xeed läuft, schon 2020 vielleicht nach Europa zu kommen, in rein elektrifizierter Form. Mhm. Was wir dann aber gesehen haben im Laufe der Zeit, und ich glaube, das hat sich retrospektiv auch durchaus als richtig erwiesen, dass es eine Zeit gab, wo der, ich nenne es mal EV-Hype oder der prognostizierte EV-Hype deutlich stärker war als das, was sich dann tatsächlich eingestellt hat. Und für uns gab es zwei Gründe, daraufhin zu sagen, der ursprüngliche Ansatz mit Xeed Premium rein EV nach Europa zu kommen, ist vielleicht nicht der richtige. Das eine war, dass wir, wie gesagt, gesehen haben, dass der EV-Markt sich deutlich langsamer entwickelt als vorher vielleicht prognostiziert. Der zweite Teil war, dass wir durchaus Mitbewerber gesehen haben, die eine ganz ähnliche Strategie gefahren haben, die aber außer vielleicht in Norwegen nicht in der Lage waren, relevante Absätze zu fahren. Und das dritte war, im Grunde sind wir Opfer unseres eigenen Erfolgs geworden. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir noch gar keine elektrifizierten Xeed-Varianten in China im Markt.
Okay.
Waren aber davon überzeugt, dass wir die brauchen, um auch in China gibt es eine sehr ähnliche Gesetzgebung wie in Europa, was den Flottenverbrauch angeht. Und um diesen Flottenverbrauch zu erreichen, braucht man eine gewisse EV-Quote. Und wir haben zum damaligen Zeitpunkt unseren EQ1, einen Microcar, Micro-EV, gelauncht. Und der hat sich so fantastisch verkauft, dass damit all unsere flottenrelevanten Themen im Grunde erledigt waren. Und es war zum damaligen Zeitpunkt so, dass EV-Fahrzeuge gerade mit großen Batterien häufig nicht kostentragend durchgeführt werden konnten, sodass zum damaligen Zeitpunkt entschieden wurde, die Elektrovariante vom Xeed nach hinten zu schieben. Mhm. Und damit brach uns das Portfolio im Grunde weg, mit dem wir hätten 2020 kommen können. Und dann gab es jetzt erst vor knapp 2 Jahren die Entscheidung, mit einem ganz anderen Portfolio, nämlich einem breit aufgestellten Multi-Powertrain-Portfolio nach Europa zu kommen, was also vom konventionellen Verbrenner bis hin zum voll elektrischen Fahrzeug geht. Und da waren wir dann doch wieder relativ schnell, weil wir jetzt vor einem Monat in Spanien gelauncht haben.
Mhm. Bevor wir zu den Modellen kommen, die dann tatsächlich auch bei uns in Europa stattfinden und ankommen sollen, ich finde es bei chinesischen Autoherstellern immer sehr spannend zu sehen, welche Markenvielfalt die bieten. Mhm. Und mir ist auch noch nicht so ganz klar, warum es das braucht.
Ja.
Wie viele Marken und welche gibt es denn? Du hast jetzt Xeed genannt, die, glaube ich, hier bei uns nicht so heißen dürfen. Wir wissen, dass Kia da vermutlich ein Problem mit haben wird.
Ja.
Welche Marken gibt es denn von Chery und warum verkauft ihr nicht alles einfach unter Chery? Ich meine, das kennt der ein oder andere zumindest.
Ja, also Chery kennt der ein oder andere in Europa, der im Automobilbereich tätig ist. Wir haben gesehen, dass beim Endkunden Chery noch nicht wirklich mit Automobilen assoziiert wird. Das wird vielleicht also mit Computertastaturen oder sowas. Die Assoziation ist da.
Aber die schreibt man anders.
Die schreibt man anders, also. Uns schreibt man nur mit einem R, korrekt. Aber also global ist es so, dass wir dass Chery die Holding-Marke ist und die Grundmarke. Unter der Holding gibt es verschiedene Bereiche. Da gibt es einmal die Automobilsparte und die Chery Commercial-Sparte. Das heißt, unter der Automobilsparte finden sich Marken wie Chery als Basismarke, inzwischen aber auch die für die internationalen Märkte konzipierten Marken Omoda und Jaecoo. Das sind die zwei, mit denen wir auch nach Europa kommen aktuell. Darunter befindet sich aber auch Xeed. Ganz neu in China jetzt seit letztem Jahr iCar als neue Marke. Und dann haben wir zusätzlich dazu im Bereich der Commercial Vehicles Marken wie Jetour, Carry, die durchaus relevante Absatzzahlen in China und mit Jetour auch im internationalen Kontext erreichen. Ja, warum so eine große Markenvielfalt? Im Endeffekt ist es so, dass sich in China viele, viele Fahrzeuge nach wie vor über Design und Preis verkaufen. Das heißt, ein Fahrzeug, was ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet mit einem attraktiven Design, verkauft sich gut. In dem Moment, wo wir also sehen, okay, wir haben ein Fahrzeug, das verkaufen wir vielleicht in China 10.000 Mal im Monat oder 15.000 Mal im Monat, haben wir natürlich die Möglichkeit, mit relativ einfachen Mitteln ein Schwestermodell davon zu machen, was sich der gleichen Plattform, der gleichen Technologie bedient, damit mit den Investitionskosten relativ gering ist, aber ein komplett anderes Erscheinungsbild darstellt. Und damit in China, und da funktioniert der Markt ein bisschen anders als in Europa, damit in China eine vielleicht komplett andere Käuferstruktur anspricht oder man auch ein komplett anderes Marketingkonzept fahren kann und so es schafft, dass die Kannibalisierungseffekte von diesen Modellen, die eigentlich relativ ähnlich sind, sehr, sehr gering sind und vielleicht aus den 15.000 Einheiten nur noch 13.000 Einheiten vom Modell A werden, aber dafür 10.000 zusätzliche Einheiten vom Modell B dazukommen.
Mhm. Man wird da relativ schnell ein Business Case draus, das verstehe ich.
Ja.
Als ich das erste Mal so richtig mit Cherry in Kontakt kam, in meiner redaktionellen Arbeit, ging es, glaube ich, um Chorus damals. Da hängt ihr auch mit drin. Habt ihr, glaube ich, mit das Joint Venture gegründet. Das ist dann leider nicht so richtig erfolgreich gewesen. Und zuletzt bin ich wieder über euch gestolpert, als es um DR ging. Als ich mit im Italienurlaub war und dachte, was zur Hölle ist das eigentlich? Warum sind das so viele?
Ja.
Das sind auch eure Autos, richtig? Das heißt, euer Europastart ist eigentlich längst da und nicht Spanien ist der Launchmarkt, sondern good old Italy.
Ja, also man muss ein bisschen differenzieren. Ja, wir haben eine Partnerschaft mit DR in Italien. DR hat aber mehrere Partnerschaften. Das heißt, nicht jedes DR-Fahrzeug basiert auf einem Cherry-Modell.
Aber fast alle, oder?
Wie die genauen Stückzahlen sind, weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Teile des Produktportfolios, die in Italien vertrieben werden, die nicht von Cherry kommen. Für uns ist es so, dass diese Partnerschaft mit DR ja so aussieht, dass wir im Grunde eine Technologiepartnerschaft haben. Das heißt, wir verkaufen Fahrzeugsätze im Grunde an DR in Italien. Und in der Historie war es so, dass DR vor Ort dann auf einer kleinen Endmontagelinie quasi diese Fahrzeuge zu LPG-Fahrzeugen umgebaut hat.
Mhm.
Und dann auch die lokale Homologation für Europa in Italien dargestellt hat, entsprechend als Hersteller dieses Fahrzeug gilt, ihre eigene Fahrgestellnummer haben etc. Und wir dementsprechend da in einer quasi reinen Produktionsverkaufsrolle sind, aber natürlich keinen direkten Kundenkontakt haben in Italien, kein direktes Kundenfeedback haben aus Italien. Insofern sehen wir es schon als unseren Marktstart in Spanien. Mhm.
Na gut, aber ihr seht ja, wenn DR mehr ordert, dass das, was ihr getan habt, ja irgendwie scheinbar tut.
Ja.
Klar, die kleben einen anderen Grill drauf, als ihr das wahrscheinlich tun werdet. Aber so vom Setting aus läuft das. Werdet ihr dann auch in Italien starten dürfen können? Oder gibt es da dann irgendwie ein gewisses Konkurrenzverhalten und sagen, nee, das ist jetzt unsers?
Nee, die Fahrzeuge, die DR nutzt, sind in allererster Linie Fahrzeuge aus der Cherry-Modelllinie.
Das ist der Tiggo, glaube ich, beispielsweise.
Genau. Mit der Cherry-Modelllinie planen wir im Moment nicht nach Europa zu kommen, zumindest nicht im Eigenvertrieb. Wir sind durchaus offen für solche Partnerschaften wie mit DR, auch in anderen europäischen Ländern. Aber in unserer eigenen Vertriebsorganisation planen wir mit den Marken Omoda und Jaku, sodass sich das Portfolio zwar natürlich, was das Segment angeht, überschneidet, aber es gibt da keinerlei Restriktionen, dass wir jetzt nicht in Italien genauso launchen können wie in Spanien oder Deutschland. Mhm. Oder.
Ihr habt im Jahr 2023, meine ich, irgendwas um die 1,8 Millionen Fahrzeuge gebaut.
Mhm.
Kannst du sagen, wie viel da schon außerhalb von China dann unterwegs war? Also du sagst, es ist mehr.
Das war in 2023, ist völlig korrekt, wir haben 1,88 Millionen Fahrzeuge verkauft.
1,9.
Und ziemlich genau 50% davon gingen in den Export.
Was ist der Plan für die Zukunft?
Wir sehen jetzt aus dem ersten Quartal 2024, dass der Trend weitergeht. Das heißt, wir sind leicht über den Domestic Car Sales in China mit den Exportfahrzeugen. Und wir hoffen natürlich, dass wir in Europa einen entscheidenden Beitrag dazu leisten können, dass sich das Verhältnis weiter Richtung Export verschiebt.
Okay. Ich habe auch gelesen, dass ihr einen Umsatzplus von rund 50% 23 eingefahren habt. Mhm. Kritiker sagen immer wieder, dass es vor allem auch an dem Thema Russland liegt. Ihr seid in Russland megamäßig gewachsen. Ich habe mir aufgeschrieben, von 2 auf 16% ist euer Marktanteil gestiegen. Alles wegen des Ukraine-Kriegs, weil sich viele andere Hersteller aus Russland zurückgezogen haben, weil sie den Angriffskrieg von Russland nicht unterstützen wollen. Wie stehst du zu der Thematik eigentlich, dass ihr euer Wachstum darauf so begründen könnt?
Naja, ich sehe mich zunächst mal in meiner Position als Entwicklungsleiter in Europa. Es ist natürlich so, dass der Mutterkonzern als chinesischer Konzern und global aufgestellter chinesischer Konzern in all die Märkte geht, wo man Entwicklungspotenzial sieht. Wir waren vorher schon in Russland tätig, also weit vor dem Ukraine-Krieg, auch mit einer lokalen Produktion in Russland, wo genau wir mit den Marktanteilen vorher lagen, kann ich
genau, ich habe gelesen, genau sagen. 21 waren es 2% und jetzt seid ihr bei 16, also ja. Amtlich.
Ja. Ja, genau. Es ist natürlich so, dass ich meine, du schilderst es völlig, völlig richtig, dass sich viele aus dem Markt zurückgezogen haben, chinesische Marken nicht, und dass dadurch die entsprechenden Volumina zum Teil aufgenommen werden konnten. Grundsätzlich ist es aber so, dass Chery allgemein in den letzten Jahren extrem stark im Export gewachsen ist, auch in Märkten wie Südamerika zum Beispiel. Und wir insgesamt, und da würde ich zumindest zu einem nicht unerheblichen Anteil auch die Marktvolumina in Russland dazu zählen, wir allgemein von der Corona-Krise profitiert haben. Dadurch, dass wir durch über 80 Minderheitsbeteiligungen an Zuliefererfirmen in China, zum Teil Joint Venture mit internationalen Firmen, zum Teil Joint Venture mit lokalen Firmen, dass wir dadurch eine sehr, sehr stabile Lieferkette hatten, sodass wir zu den Zeiten, als die großen Lieferkettenprobleme viele der globalen OEMs sehr stark getroffen hatten, Chery größtenteils sehr gut in der Lage war, weiter zu produzieren. Auch wir hatten zwischenzeitlich mal Probleme mit Halbleiter, Lieferketten etc. pp. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir in viele Märkte geliefert haben, wo die Technikausstattung oder die technologisierte Feature-Ausstattung relativ niedrig war, konnten wir das im Grunde ganz gut ausgleichen und sind in den Jahren auch in Märkten wie Chile extrem stark gewachsen.
Das heißt, Wachstum begründest du vorrangig damit, dass ihr einfache Autos baut?
Nee, begründe ich in erster Linie durch die stabile Lieferkette, die wir
haben. Okay, ja gut. Und
begünstigt dazu, dass wir halt auch viele Fahrzeuge gebaut haben, wo die Notwendigkeit für Halbleiter deutlich geringer ist als bei Premium-Fahrzeugen.
Mhm. Ihr wollt jetzt mit 2 Marken in Europa starten. Du hast schon gesagt, Jaku und Omoda, das sind ja auch so 2 Kunstworte, glaube ich. Woher leitet sich das ab?
Omoda ist kommt einmal von Mode, Fashionable, weil es einfach eine Marke ist, die eine junge Klientel, designaffine Klientel ansprechen soll. Und das O oder O steht für Sauerstoff als Lebensenergie.
Der Traum eines jeden
Marketing-Studenten. Traum eines jeden Marketing-Studenten, genau. Einmal eine neue Brand erfinden zu dürfen. Bei Jaku ist es so, dass es tatsächlich einen deutschen Ursprung hat. Und das Wort jetzt Jäger tatsächlich da drin vorkommen soll. Jaku, also der Jäger soll da drin vorkommen und die Coolness soll da drin vorkommen. Und wenn man sich das Fahrzeug anguckt, das ist die Marke Jaku geht deutlich mehr in die robuste SUV-Richtung.
Das heißt, ihr habt einen Leiterrahmen und am Ende wird das neue Jagdfahrzeug jedes Försters.
Leiterrahmen ist es nicht.
Schade.
Es ist die gleiche Plattform, auf der auch die Omoda-Fahrzeuge basieren. Also konventionelle, wir nennen es mal Hybrid-Plattform, weil wir sowohl die Verbrenner als auch die voll batterieelektrischen Fahrzeuge darauf anbieten können. Aber nein, eine konventionelle Pkw-Plattform oder SUV-Plattform in unserem Fall, über die wir in erster Linie über Design-Themen diese verschiedenen Käuferschichten ansprechen wollen. Aber es schon auch so ist, dass der Jaguar 7, das erste Modell auf der Jaguar-Basis, zum Beispiel dann auch mit Allrad angeboten wird. Mhm.
Und du hast vorhin auch die Marke iCar angesprochen. iCar, habe ich immer das, da denke ich zuerst an ein Apple-Auto, das jetzt leider oder auch Gott sei Dank, die Zuschauer werden selber eine Meinung dazu haben, abgesagt wurde. Kommt sowas wie das iCar dann auch irgendwann? Und wie habt ihr das geschafft, lizenzrechtlich ein iCar euch zu sichern?
Lizenztechnisch ist das ein, soweit ich weiß, ein reines Thema in China. Also wir würden nicht mit der Marke iCar nach Europa kommen, bin ich mir sicher. Und auch nicht nach Nordamerika. ehrlich gesagt ist das eine Entwicklung, die nach allem, was ich mitbekommen habe, eine rein chinesische Entwicklung ist. Wir machen im Moment sehr viel in China, auch mit durch Kooperationen. Wir sind Kooperationspartner von Huawei vor Ort in China. Das heißt, Huawei hat inzwischen verschiedene Produktlinien, unter anderem die Produktlinie Luxeed. Die Fahrzeuge sind im Grunde in einer Gemeinschaftsentwicklung mit Chery entstanden, laufen vom Band bei uns bei Chery. Und auch solche Kooperationen helfen uns natürlich, unsere globalen Produktvolumina in die Höhe zu fahren.
Okay. Wie wichtig sind denn dann solche Sachen für euch, wenn ihr da für Chorus damals, für DR, für Huawei Sachen baut? Welchen Anteil hat es bei euch und welchen Stellenwert vor allem auch als Foxconn zu fungieren oder als Magna oder als you name it?
Ja, ich würde sagen, dass wir nicht als Foxconn agieren in dem Fall, sondern dass wir tatsächlich immer unser Know-how einbringen, was Fahrzeugentwicklung und Produktion angeht. Das heißt, wir sind kein Auftragsfertiger, wo wir von irgendjemandem Produktionszeichnungen bekommen und ein Fahrzeug produzieren, sondern was wir machen, und ich glaube, das unterscheidet uns sehr stark von einigen anderen globalen OEMs, ist, dass wir von der Unternehmensstrategie extremst pragmatisch unterwegs sind. Und es gibt verschiedene Ziele. Wir wollen natürlich profitabel sein, wir wollen wachsen. Und diese Ziele erreicht man durch, in meinen Augen, eine sehr offene Art der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, man könnte natürlich die Doktrin verfolgen und sagen, nein, es geht rein um unsere eigenen Entwicklungen und die müssen unter unseren Markennamen verkauft werden. Aber, und da ist unser Chairman extrem inspirierend unterwegs, der hat einen, obwohl er jetzt die Firma seit über 25 Jahren führt, ein extremes Entrepreneur-Mindset. Das heißt, ich erlebe immer wieder, wenn der auf Europareisen ist und ich ihn begleite zu verschiedenen Terminen in Europa, dass er eine ganz agile Denke hat, Business Opportunities sieht und die können komplett vom Mainstream, was macht Chery bisher, abweichen. Aber wenn er da eine gute Business Opportunity sieht, dann wird das Thema verfolgt und kann als zusätzliches Add-on in diese Holding-Struktur mit aufgenommen werden.
Und du hast vorhin im Vorgespräch auch irgendwas von Golfplätzen gesagt. Geht das in die Richtung?
Dann? Campingplätze.
Oder Campingplätze?
Campingplätze. Ja, die Holding, wie gesagt, die Holding ist sehr breit. Also der Automobilbereich macht bei weitem den größten Anteil aus. Chery baut aber auch Schiffe. Und es geht, wir bieten Finanzdienstleistungen an und es geht tatsächlich bis zu dem Punkt, dass wir in China Dinge wie Campingplätze betreiben.
Okay, ich wusste nicht, dass das Thema Camping in China so groß ist, aber warum auch nicht?
Ja.
Eines der großen Dinge für chinesische Unternehmen ist auch das Thema Batterie. Mhm. Macht ihr da auch irgendwas? Habt ihr auch so eine, keine Ahnung, Great Wall hat mit S-Volt so eine Tochter und viele andere ja auch. Habt ihr da auch irgendeine Dependance in Chery?
Wer ist das? Also wir haben eine Partnerschaft mit CATL. Mhm. Und sind aber dabei, unsere eigenes Batterie-Know-how und Produktionskapazitäten deutlich auszuweiten. Das heißt, wir planen auch eine eigene Gigafactory im
Grunde. Okay. Ein Thema ist bei euch auch das Thema Natrium-Ionen-Batterie. Wie sieht es denn da aus?
Kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Wir fokussieren ja uns hier in Europa ganz, ganz spezifisch auf die Adaption der Fahrzeuge für den europäischen Markt. Das heißt, in vielen Bereichen der Basistechnologieentwicklung, gerade Technologieentwicklung, wo China federführend ist, sind wir nicht wirklich involviert.
Okay, das heißt auch solche kleinen Autos, die dann ja für die Natriumbatterie spannend wären, mit denen ihr in China eure EV-Quote dann geschafft habt, die werden wir hier nicht sehen.
Mit den kleinen Fahrzeugen ist es grundsätzlich immer sehr, sehr schwer, einen vernünftigen Business Case in Europa zu bekommen. Es ist in China genauso wie hier. Je größer die Fahrzeuge, desto besser die Marge. Das heißt, wir reden schon über sehr margenschwache Fahrzeuge in China. In China gab es sehr, sehr große Kaufreizunterstützung seitens der sowohl Zentralgovernment als auch der Local Governments. Als schönes Beispiel immer, als ich in Shanghai war, kostete ein Kennzeichen, um für eine Neuzulassung eines Fahrzeugs in Shanghai, umgerechnet ungefähr 11.000 Euro.
Okay.
Und auch das konnte nur in einer Lotterie gewonnen werden quasi. Also man konnte sich bewerben dafür und man konnte 11.000 Euro zahlen. Dann kriegte man ein Kennzeichen, was man auf ein Auto packt.
Ich hoffe, man musste erst bezahlen, nachdem man gewonnen hat und nicht schon so als...
Ja,
okay, na immerhin.
anders allerdings beim Elektrofahrzeug. Beim Elektrofahrzeug gab es im Grunde das Kennzeichen dazu. So, das heißt, dass Fahrzeuge, wie wir sie angeboten haben, in vielen Bereichen Chinas extremst interessant für den Endkunden waren.
Okay, das heißt, da sehen wir leider dann erstmal nichts, weil an diesen günstigen kleinen Autos, da mangelt es uns ja.
Ja.
Dann doch schon. Wir haben viele andere Hersteller schon da und die Lücke trotzdem ist noch offen. BYD ist da, NIO ist da, MG ist da. Aura hätte jetzt vielleicht ein kleines Auto, BYD will ja auch eins bringen, Link & Co. ist da. Kannst du noch mal kurz erklären, warum ihr denn jetzt aber so spät seid und nach all den anderen erst kommt? Und was ihr vor allem jetzt auch anders machen wollt mit euren zwei Marken?
Ja, ob wir so spät sind, weiß ich gar nicht. Weil wenn man sich anguckt, ja, es gibt viele Ankündigungen und ja, es gibt viele Produkte, die irgendwo vorgestellt wurden. Aber wenn man uns die Zulassungsstatistiken anguckt, gibt es im Moment noch relativ wenige, die es geschafft haben, tatsächlich relevante Volumen in Europa zu verkaufen. Was wir glauben, was wichtig ist, ist, und deswegen beschäftigen wir uns jetzt seit etwa 2 Jahren oder seit 1,5 Jahren mit dieser Adaption der Fahrzeuge auf den europäischen Markt, ist wirklich den europäischen Kunden zu verstehen. Und Wir sehen es halt immer wieder und wir sehen es auch bei euch, bei euren Tests, die ihr macht oder bei anderen Blättern, die Ähnliches tun, dass gerade in den Anfangszeiten in meinen Augen durchaus eklatante Fehler gemacht wurden oder Produkte in einem Reifegrad an den Endkunden gegeben wurden, die da noch in meinen Augen noch nichts zu tun oder nichts zu suchen hatten. Es gibt einfach Dinge, die wir im Markenaufbau, die uns wichtig sind, nämlich als ernstzunehmender Hersteller wahrgenommen zu werden. Und wenn ich das möchte, dann kann ich nicht irgendwelche wilden Google Translation Übersetzungen mit radebrechtem Deutsch auf den Bildschirm werfen, wo der Kunde im besten Fall sich kaputt lacht, im schlimmsten Fall aber denkt, okay, dieses Fahrzeug ist einfach noch nicht fertig für mich. Und ich glaube, da muss man die richtige Balance finden. Geschwindigkeit ist eins. Und wir sehen natürlich, dass ein Momentum da ist, was Käuferakzeptanz angeht von chinesischen Produkten. Auch da sehen wir natürlich in der Kommunikation durchaus Schwankungen und in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber uns geht es nicht darum, der Erste zu sein, sondern uns geht es darum, mit einem Produkt hier an den Markt zu kommen, was uns ermöglicht, nachhaltig zu wachsen.
Also mein Eindruck ist ganz häufig, dass sich einige chinesische Autobauer einfach nicht genug Mühe geben. Ist das auch dein Gefühl, dass da das irgendwie nicht fertig gemacht ist. Und im Umkehrschluss frage ich mich dann, wieso reicht es dann für den chinesischen Markt? Weil oft scheitert es ja nicht nur an Übersetzung. Das hast du gesagt, das ist richtig, das ist manchmal lustig, manchmal ist es frustrierend, wenn du einfach auch Menüpunkte nicht findest. Aber die grundsätzlichen Applikationen von Assistenzsystemen müssen ja trotzdem da sein und funktionieren. Und dennoch, dann fahre ich hier auf der Autobahn, auf der Landstraße irgendwo und ich habe das Gefühl, funktionieren wäre anders. Woran liegt das?
Ja, wir funktionieren anders. Also der deutsche Kunde, europäische Kunde und insbesondere der deutsche Kunde funktioniert anders. Und wir sind einfach in anderen Umgebungsbedingungen unterwegs. Du hast völlig recht. Die Fahrerassistenzsysteme sind auch in China verfügbar. Einer der großen Unterschiede ist, dass viele der Fahrerassistenzsysteme ja aufgrund von entweder regulatorischen Themen oder aufgrund von Anforderungen von NCAP in die Fahrzeuge geflossen sind. Die Anforderungen unterscheiden sich zum Beispiel bei NCAP nur relativ gering. Das heißt, wir reden über die gleichen Fahrerassistenzsysteme. In Europa werden diese aber vielleicht in der Standardausführung gefordert, während es in China reicht, das Assistenzsystem optional anzubieten. Mhm. Das macht schon mal einen Riesenunterschied, weil der Kunde, der optional sagt, ja, ich möchte einen Spurhalteassistenten, hat sich bewusst dafür entschieden und hat dann auch eine andere Akzeptanz dafür, was dieser Spurhalteassistent macht.
Echt? Also der darf dann schlechter funktionieren, wenn ich extra Geld dafür bezahle und es weiß, dass ich es angekreuzt habe?
Naja, der weiß auf jeden Fall bewusst, dass er das angekreuzt hat, weil er das gerne haben möchte, dieses Feature. Und dieses Feature kommt ja nicht immer mit Fehlern, sondern diese Warnungen, die das System ausruft, können durchaus richtig sein. Trotzdem erleben wir beim Endkunden in Europa sehr viel Kritik hinsichtlich, die Informationen sind zu aggressiv, das Noise Feedback, was ich bekomme, oder der Ton, den ich bekomme, ist mir zu aggressiv, ist zu laut, ist zu oft. Insofern ist da schon eine unterschiedliche Akzeptanz. Wo aber in meinen Augen der größere Unterschied liegt, sind einfach die Fahrbedingungen, auf die wir in Europa abstimmen müssen. Wenn man in China unterwegs ist, und ich habe ja nun selber 4 Jahre in China gelebt, erlebt man im Wesentlichen zwei Fahrzustände. Und das eine ist, man fährt schnell, das ist dann auf der Autobahn, 4-spurig, geradeaus. Mhm. Oder man fährt irgendwo innerstädtisch, dann steht man in erster Linie im Stau und fährt auch geradeaus. Bis man irgendwann 90 Grad abbiegt und dann wieder geradeaus fährt. Das heißt, die Anforderung an die Abstimmung der Assistenzsysteme ist eine ganz, ganz andere. Dazu kommt dann in Deutschland dazu der Hochgeschwindigkeitsbereich, wo natürlich ein adaptives Cruise-Control-System natürlich viel weiter gucken können muss, als es vielleicht in China der Fall ist. Und das darf man auch nicht unterbewerten, wir haben nach wie vor in China extrem viele Kunden, die zum ersten Mal ein Fahrzeug kaufen. Das heißt, die haben keine Erfahrungswerte von Fahrzeugen, die sie bisher gefahren haben, setzen sich in ein Fahrzeug, das macht irgendwas und das wird erstmal als der Standard akzeptiert. Das heißt, okay, ich habe mir ein Auto gekauft, habe ich viel Geld für bezahlt, das macht das, das wird schon so richtig sein.
Auch ein bisschen frustrierende Herangehensweise, oder? Für dich als deutschen Ingenieur.
naja, frustrierende Herangehensweise, das ist für mich als deutschen Ingenieur erstmal natürlich so, dass ich sage, die Klientel in China ist viel unkritischer als in Europa. Macht es natürlich für den lokalen Markt deutlich einfacher, macht es aber für uns deutlich schwieriger, diese Fahrzeuge dann nach Europa zu holen, weil wir einfach viel, viel mehr bedenken müssen und ändern müssen. Weil wir es hier einfach mit Kunden zu tun haben, die vielleicht in ihr 4., 5., 6., 7. Auto kaufen und entsprechend Erwartungen haben, wie vielleicht Dinge zu funktionieren haben und auch eine ganz andere Akzeptanzschwelle von, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie man es erwartet.
Wie kriegt ihr das dann hin, dass die Sachen, du sagtest Assistenzsysteme, die so weit gucken müssen, die es aber faktisch nicht tun oder können, baut ihr die dann, um die für Europa fit zu machen, aus und um und dann nehmt ihr das, keine Ahnung, soll ja trotzdem am Ende irgendein Bosch oder Conti oder irgendwas Sensor sein und dann wechselt ihr den aus von Stand 1990 auf Stand 2020 oder wie darf ich mir das vorstellen, was ihr da machen müsst?
Nee, das ist die Hardware, die im Auto verbaut ist, ist durchaus aktueller Stand der Technik.
Also du hast gerade das Beispiel genannt,
wir nutzen ein Kamerasystem in einem unserer Fahrzeuge von Bosch zum Beispiel für die Fahrerassistenzsysteme. Das heißt, das Kamerasystem ist das gleiche Kamerasystem, was auch andere Hersteller in Europa nutzen. Was wir einfach machen müssen, ist sehr viel Zeit und sehr viel Liebe zum Detail walten zu lassen, wenn unsere Ingenieure in Europa vor Ort Abstimmungsfahrten machen, weil es einfach dieses kleine Quäntchen ist an Genauigkeit von Erkennung von Fahrsituationen. Wie reagiert das Fahrzeug? Vielleicht auch, welche Art von Rückmeldung gebe ich dem Kunden? Nicht nur über die Standard-Tools wie einen Ping-Noise oder irgendein Lämpchen, was angeht, sondern vielleicht auch über eine zusätzliche Message im Display, wo ich versuche, dem Kunden zu erklären, was denn da eigentlich gerade passiert. Sodass es wenig oder eigentlich in den allerseltensten Fällen wirklich irgendwelche Hardwareänderungen bedarf, sondern fast alles durch Vorort-Kalibrierung und Adaption der Software zu erreichen ist.
Für mich klingt das so, als würdet ihr das dann aber in der Vorserie fertig entwickeln. Und dann frage ich mich, warum entwickelt ihr nicht alles, was dann auch nach China geht? Um das hier, also wenn mein Verständnis ist jetzt, ich entwickle es hier so, dass es funktioniert, dann wird es in China schon auch gehen, weil da wird nur geradeaus oder sehr langsam gefahren. Und das können die Systeme hier ja auch. Oder sind da die Ansprüche und die Erwartungen dann doch wieder anders? Auch von den Kunden, die noch nie ein Auto vorher hatten.
Nee, es gibt vielleicht ein paar, nenne ich mal ein paar Beispiele. Wir haben zum Beispiel in Deutschland die Besonderheit, dass im Bereich von Autobahnbaustellen werden die weißen Fahrbahnmarkierungen durch gelbe überklebt. Mhm. Das menschliche Auge kann das hervorragend realisieren. Aha, da ist keine weiße Linie mehr, da sind jetzt gelbe und die sind vielleicht auch nicht durchgezogen, sondern gestrichelt oder was auch immer. Für den Algorithmus im Fahrzeug ist das aber eine extrem schwierige Situation. Und das macht vielleicht Deutschland mit gelben Linien, das macht vielleicht irgendjemand anders mit orangenen Linien oder mit roten Linien oder die weißen Linien werden immer weggefräst oder was auch immer. Sodass es da also komplett unterschiedliche Herangehensweisen gibt, die einfach plötzlich in Europa vom Fahrzeug erkannt werden müssen und irgendwie verarbeitet werden müssen. Das heißt, was wir sehen, und da ist China trotz seiner unfassbaren Größe natürlich ein relativ einfacher Markt, weil die Regularien sind dieselben über dieses gesamte riesige Gebiet China. Und jetzt kommen wir in die EU und haben plötzlich 27 Staaten abzudecken, mit zum Teil Dingen, an die auch kein Endkunde denkt. Aber man fährt von Deutschland in die Niederlande zum Beispiel und hat elektrische Geschwindigkeitsanzeigen über der Autobahn. Diese Anzeigen sind nicht genormt. Das heißt, die LEDs in Deutschland sind mit einer anderen Frequenz unterwegs als die LEDs in den Niederlanden. Und plötzlich soll aber mein Geschwindigkeitserkennungssensor trotzdem noch erkennen, was wird denn da eigentlich gerade angezeigt. Und worauf wir uns fokussieren, ist die Komplexität der europäischen Märkte, und wir gucken da wirklich sehr europäisch, ins Fahrzeug zu integrieren und nicht den Kollegen aus China zu sagen, wie man das Auto für China besser macht.
Okay, verstehe. Um mal wieder zu euren Autos, die ihr herbringen wollt. Das ist der Omoda 5 und der Jeco 7. Komm, du sagtest schon, ihr wollt da mit den Antriebssträngen sehr, sehr breit euch aufstellen. Das heißt, ihr wollt eine klassische Verbrennervariante machen oder wird es dann schon ein Mildhybrid und einen
klassische Verbrenner
und ein Elektro? Was ist da, wie sind diese Fahrzeuge am Ende ausgestaltet? Kannst du da ein paar technische Details vielleicht geben schon?
Ja, ich fange mal an mit dem, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben vor etwa einem Monat den Verkaufsstart in Spanien gehabt. Wir haben uns Spanien ganz bewusst als Pilotmarkt ausgesucht. Zum einen, weil genau das, was wir anbieten wollen, nämlich diese Breite an Antriebsvarianten, Antriebstechnologien in Spanien extremst gefragt ist. Das heißt, es gibt noch eine sehr, sehr große Käuferschaft, für die ein rein elektrisches Fahrzeug nicht in Betracht kommt. Auf der anderen Seite gibt es Großräume wie Madrid und Barcelona, in denen das durchaus eine Relevanz hat. Und wir sehen deutlich weniger Markenaffinität in Spanien als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Das heißt, für uns ist Spanien ein guter Markt. Er ist ziemlich preissensitiv, sodass wir glauben, dass wir mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis uns schnell im Markt etablieren können. Und in Spanien haben wir jetzt angefangen mit dem Omoda 5, haben wir als erstes gelauncht in der reinen Verbrenner-Variante. Es ist ein 1,6 Liter Turbo-Direkteinspritzer mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.
Wie viel PS sind wir dann ungefähr?
In der ersten Variante sind es noch 186 PS. Mhm. Wenn wir nach Deutschland kommen, werden wir wahrscheinlich mit einer 150 PS Variante kommen. Hat ein bisschen mit der Euro 6e Homologation zu tun. Aber ja, in meinen Augen also völlig ausreichend motorisiert für einen 4,40 Meter Crossover-SUV. Im nächsten Monat, wahrscheinlich Ende Mai, kommt dann die rein batterieelektrische Variante in Spanien dazu. Da handelt es sich um ein Fahrzeug mit 150 kW, also 204 PS.
Okay, ja.
64 Kilowattstunden Batteriekapazität und damit im WLTP 430 Kilometer Reichweite.
Mhm. Und ladeleistungsmäßig seid ihr da so auf chinesischem Level mit so 90 bis 100 kW Ladeleistung?
Ja, genau. Wir werden uns noch unterhalb der 100 kW platzieren. Für die hohen Ladeleistungen, wir sind parallel in der Entwicklung oder wir haben sie in China gerade gelauncht, auf unserer Premium-EV-Plattform haben wir die ersten Fahrzeuge gerade gelauncht in China. Da sind wir dann mit einer 800-Volt-Plattform unterwegs. Mhm. Das heißt, da werden wir dann bei den hohen Ladeleistungen zuschlagen.
Das dauert aber noch, bis es nach Deutschland kommt, oder?
Das dauert noch, ich schätze, ein Jahr, vielleicht etwas mehr als ein Jahr.
Okay. Und dann gibt es noch Jakku. Das sind die gleichen Autos, bloß in Jagdausführung.
Nein, es sind nicht die gleichen Autos. Ich hatte es ja schon gesagt, den Jakku gibt es mit einem anderen Antriebsportfolio als den Omoda, also Omoda 5, als reiner Verbrenner und als batterieelektrisches Fahrzeug. Dann das Schwestermodell der Jakku 7, ja, basiert auf der gleichen Plattform, kommt aber dann in der Verbrenner-Variante auch als Fronttriebler, also da im Grunde der gleiche Powertrain wie beim Omoda 5, ist aber auch verfügbar als Allrad in der Verbrenner-Variante und kommt dann zusätzlich als Plug-in-Hybrid. Sodass wir mit den ersten zwei Modellen, ja, zwei Schwestermodelle, aber im Grunde einmal schon das gesamte Powertrain-Portfolio abdecken können und damit hoffentlich alle Kundenwünsche erfüllen können.
Okay. Wenn ihr auf Verbrenner setzt, woher kommt das? Nur weil ihr seht, dass zu wenig Ladesäulen gerade noch an hier und da sind? Oder was ist da die langfristige Idee dahinter? Weil Europa selbst ist ja jetzt, was Verbrennertechnologie angeht, vielleicht einer der schwersten Märkte, um Fuß zu fassen.
Ja, also ich sehe es ein bisschen gespalten. Zum einen ist es natürlich so, von unserer Seite aus, von Cherry Seite aus, mit der Konzernbrille, ist es so, dass wir, wie schon gesagt, in 80 Märkten global vertreten sind. Die allergrößte Zahl dieser globalen Märkte sind fast noch reine Verbrennermärkte. Das heißt, für uns im Konzernverbund hat der Verbrennermotor für die nächste Dekade mit Sicherheit noch eine sehr, sehr große Relevanz, sodass wir nicht nur die aktuelle Motorengeneration weiterentwickeln, sondern wirklich auch nochmal komplette neue Motoren aktuell entwickeln. Da sind sowohl kleinervolumige Motoren dabei, aber da sind natürlich Dinge wie Miller Cycle integriert, um halt auch in den Verbrennermärkten mit zukünftigen CO2- und Abgasvorschriften mithalten zu können. Das ist also von der Konzernseite. Für den europäischen Markt sehen wir es auch nach wie vor so, dass, ich hatte es gerade schon gesagt, Spanien ist ein gutes Beispiel, aber es wird natürlich noch krasser, wenn man nach Südosteuropa guckt. Mhm. Wenn man sich da die Ladeinfrastruktur anguckt, ist es so, dass auf absehbare Zeit, EU-Regularien hin oder her, die Kunden die Notwendigkeit sehen werden, einen Verbrenner zu kaufen, weil sie einfach keine andere Möglichkeit sehen, ihr Fahrzeug irgendwo zu laden. Das hat also für uns nach wie vor große Relevanz. Wir glauben auch, dass wir mit unseren Verbrennertechnologien durchaus voll wettbewerbsfähig sind. Unsere Motorentechnik ist in Zusammenarbeit mit den großen technischen Ingenieurdienstleistern entstanden, ob es die AVL ist oder die FEV, mit denen arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Wir haben eine thermische Effizienz von unseren Motoren, die durchaus wettbewerbsfähig ist, gerade in Kombination mit im Plug-in-Hybrid, mit unseren eigenen Hybrid-Getrieben, sind wir da absolut wettbewerbsfähig, sodass wir natürlich nicht auf die 100 Jahre Verbrennermotorenentwicklung zurückblicken können, wie die europäischen Mitbewerber das tun. Wir uns aber durchaus gut aufgestellt sehen, was den Technologie- und Reifegrad unserer Verbrenner angeht.
Wenn wir in Europa über das Thema Verbrennerzukunft sprechen, kommt häufig das Thema E-Fuels auch zum Sprechen oder das Thema Wasserstoff. Wie stellt ihr euch da auf oder wie siehst du denn da die Zukunft?
Also im Bereich Wasserstoff haben wir in China eine Wasserstoff-Testflotte laufen und die Wasserstofftechnologieentwicklung ist in meinen Augen global sehr, sehr relevant. Persönlich ist meine Einschätzung, dass sie im Pkw-Bereich nicht eine federführende oder eine führende Rolle übernehmen kann, aber in meinen Augen durchaus sehr große Relevanz im Schwerlastbereich zum Beispiel hat. Was das Thema E-Fuels angeht, glaube ich, sehen wir oder bin ich sehr, sehr gespannt, was in den nächsten 3 bis 5 Jahren passieren wird. Ich sehe auch da eine sehr große Relevanz, insbesondere natürlich vor dem Hintergrund, dass es eine Technologie ist, die es uns ermöglicht, die Bestandsflotte auf CO2-neutral umzustellen, was natürlich einen viel, viel größeren Hebel hat, als wenn man rein über Erneuerung der Flotte vorgeht. Aber zu welchem Zeitpunkt E-Fuels ökonomisch in einen Level kommen können, wo sie wirklich ernsthaft konkurrenzfähig mit fossilen Kraftstoffen sind, das bleibt abzuwarten.
Okay, das heißt aber, diese nahe Zukunft siehst du für die E-Fuels jetzt auch nicht. Und wenn ihr jetzt aber neue Verbrenner quasi in den Markt einführt, vergrößert ihr auch nur die Bestandsflotte im Prinzip der Verbrenner. Das heißt, für diesen nachhaltigen Transformationsansatz, was wollt ihr da tun?
Also wir sind, insgesamt sind wir eine extremst kundenorientierte Firma oder ein extremst kundenorientierter Konzern. Und das versuchen wir durch unsere Entwicklung in Europa darzustellen, wo wir halt wirklich ganz klar den Augenmerk haben auf, was braucht der europäische Kunde und wo ist der europäische Kunde anders als der chinesische Kunde. Ich nehme mal gerne das Beispiel Fahrzeugsicherheit. Lässt sich unterteilen in passive Sicherheit und aktive Sicherheit. In der passiven Sicherheit sehe ich so, ob ich jetzt ein chinesischer Kunde bin oder ein europäischer Kunde bin, ist mein Anspruch an die Fahrzeugsicherheit die gleiche. Ich steige ins Auto und
ich will
für
nicht
den
sterben.
Unglücklichen Fall, dass ich einen Unfall habe, ja, möchte ich möglichst unversehrt aus dem Fahrzeug aussteigen können, ganz genau. Und ob ich jetzt nach europäischen Regularien oder nach chinesischen Regularien entwickle, ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Also die Regularien sind schon mal sehr ähnlich, aber die Vorgehensweise ist vor allen Dingen identisch. Das heißt, ich kann sehr viel über CAE-Maßnahmen im Vorhinein entwickeln. Wir haben bei uns im Headquarter das größte Crash-Zentrum Asiens. Das heißt, wir sind in der Lage, global jeden Crash-Test bei uns in der Firma zu fahren. Das heißt, wir können die Entwicklung, die Validierung und das Testing komplett übernehmen, sodass ich keinerlei Notwendigkeit sehe, jetzt in Europa eine Crash-Abteilung aufzubauen. Völlig anders ist es aber dann im Bereich aktive Sicherheit, also Fahrerassistenzsysteme, wo wir gerade schon drüber gesprochen hatten, wo halt in Europa die Anforderungen ganz anders sind. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich mit 100 km/h auf einer vierspurigen Autobahn in China geradeaus unterwegs bin und vor mir bremst ein Auto oder ob ich das Gleiche mache in deutlich höherer Geschwindigkeit auf einer kurvigen Saulandlinie und fahre plötzlich in eine Baustelle, die auf 60 reduziert ist. Da müssen die Fahrerassistenzsysteme anders funktionieren, sodass einer meiner Hauptaugenmerke zum Beispiel im Aufbau unseres Teams aktuell im Bereich Fahrerassistenz ist. Ähnliche Beispiele sind im Bereich HMI, das heißt, wie kommuniziere ich mit dem Fahrzeug? Fahrdynamik, wo in Europa vom Kunden nach wie vor ganz andere Anforderungen bestehen als in China. Insofern sind wir, wie gesagt, sehr, sehr kundenfokussiert. Und um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, in dem Moment, wo der Kunde ein Verbrennerauto kaufen möchte, glauben wir nicht, dass wir in der Lage sind, den umzuerziehen und zu sagen, nee, auch wenn du keine Ladeinfrastruktur hast, kauf mal besser den Elektro. Mhm. Das heißt, was wir versuchen, ist natürlich effiziente Fahrzeuge zu entwickeln, auch bei den Verbrennern. Aber im Endeffekt wollen wir das anbieten, was der Kunde braucht und sich wünscht.
Das ist ein sehr opportunistischer Ansatz. Eigentlich, was ich spannend finde, bei der Recherche auch gelesen, ihr seid einer der 3, 4 ersten Unternehmen, die diese Wunder-LFP-Batterie von CATL mitordern wird, die dann 4C-Ladeleistung packen soll. Werden wir sowas in Europa auch sehen, dann von euch über Jacko, Omoda oder auch dann Exilantix, ist der Name, soll die dritte Marke sein, die vielleicht nach Europa kommt. Wie stehen da die Chancen?
Ja, also der gesamte Bereich High-Performance-EV ist tatsächlich im Moment verbunden oder verknüpft für den Europa-Marktstart mit der Marke Exilantix. Und im Moment versuchen wir natürlich, die Komplexität innerhalb der Entwicklung und dann auch später in der Produktion so gering wie möglich zu halten. Das heißt, wir werden überall da, wo es möglich ist, sowohl regulatorisch natürlich, das ist immer ein großes Thema, sowohl regulatorisch als auch dann, was die Kundenanforderungen angeht, werden wir immer versuchen, mit der gleichen Hardware in Europa an den Markt zu gehen, wie wir es auch in China oder anderen globalen Märkten tun.
Aber wie nah ist denn diese Shenzhen-Batterie, von der wir gesehen haben, dass wir die sehen in Europa beispielsweise? Weil aktuell ist mir kein anderer Hersteller bekannt, also korrigiert mich bitte gerne, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo die sonst noch auftauchen soll, aber das ist momentan noch so ein China-Produkt für China. Was ich schade finde, weil wir die hohen Ladeleistungen in Deutschland und Europa hätten und in China meistens nicht.
Ja, da geht es ein bisschen in die gleiche Richtung, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Wir machen nicht Fahrzeugbasisentwicklungen hier in Europa. Das heißt, was die Batteriespezialisten vor Ort in China entwickeln, bekomme ich ehrlich gesagt nur am Rande mit. Was wir machen, unser Anteil daran ist, dass wir frühzeitig mit in die Gespräche gehen, was die Anforderungsprofile und was die Lastenhefte angeht, um sicherzustellen, dass das, was wir für Europa brauchen, idealerweise in jeder der Entwicklungen für China schon mit Einzug hält, sodass wir später ohne großen Aufwand die gleiche Hardware auch in Europa nutzen können.
Okay. Wenn wir auch den Blick ein bisschen weiten in Richtung andere chinesische Marken, die hier sind. Cherry verfährt es so, dass man neue Marken gründet, die herbringt. Was ich persönlich ganz spannend finde, ist, wenn man den Blick Richtung Geely wendet, die sich bei die Volvo gekauft haben, die ein, glaube ich, zweitgrößter Anteilseigner beim Daimler sind, die jetzt das Joint Venture haben mit Daimler zum Thema, oder mit Mercedes-Benz, ist ja nicht mehr Daimler, und dort sich Smart mehr oder weniger einverleibt haben, die jetzt trotzdem noch neue Marken wie Lynk & Co. und Seeker bringen und versuchen sich da aufzustellen, man sieht dieses Imperium von Li Shufu immer weiter wachsen. Wie schaust denn du da drauf? Also ich würde mal sagen, schon ein bisschen China-Insider nach 10 Jahren bei einem chinesischen großen Konzern im Autobereich.
Naja, was ich sehe, ist, dass es halt sehr, sehr unterschiedliche Ansätze gibt. Wir versuchen, oder Cherry versucht, und das sieht man, glaube ich, auch in der Historie, Cherry ist ausschließlich organisch gewachsen. Das heißt, es gab keine Zukäufe. Es gab mal, den Versuch mit Coros zum Beispiel. Aber im Grunde hat auch der geholfen, sich auf die internen Stärken zu besinnen und weiter dieses organische Wachstum voranzutreiben. Der zweite große Unterschied ist natürlich, dass Geely komplett in Eigenregie von Li Shufu entstanden ist. Sodass wir vom Aufbau des Konzerns eine andere Struktur einfach haben, auch als bei Cherry. Ich habe anfangs persönlich die Strategie als sehr smart angesehen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Zukäufe strategisch sehr gut zueinander gepasst haben.
Volvo und Lotus und...
Genau, im Grunde Geely als Basisvolumenmarke, Volvo als Premium-Marke obendrauf, Lotus als Luxury-Sports-Brand. Inzwischen ist es aber so, dass ich das Gefühl habe, dass das Portfolio oder für mich sind einige der Zukäufe nicht mehr ganz nachzuvollziehen, was die strategische Ausrichtung und was das komplementäre Zusammenspiel angeht. Mhm. Sodass ich schon, und wenn ich mir angucke, wie erfolgreich die einzelnen Strategien sind, Chery ist von 2022, haben wir etwa 1,2 Millionen Autos verkauft, 2023 1,88 Millionen. Wir sind für dieses Jahr auf dem Weg, nach den ersten Quartalszahlen deutlich über 2 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen, sodass in meinen Augen das organische Wachstum ganz gut funktioniert.
Wenn du den Blick auf die alten Autobauer wendest, wie schaut es da aus? Wen siehst du da am besten aufgestellt? Wir hören immer wieder von Problemen mit dem chinesischen Markt. Ihr emanzipiert euch jetzt von eurem Heimatmarkt ein Stück weit. Gibt es da jemanden, bei dem du sagst, die machen es richtig?
Ich halte mich immer gerne ein bisschen zurück mit dem, was andere gut oder schlecht machen. Wir gucken uns sehr genau an, natürlich, was die anderen machen. Persönlich sehe ich es kritisch, was einige Autobauer machen hinsichtlich der massiven Verschlankung des Portfolios, gerade in den niederen Fahrzeugsegmenten. Mhm. Ich glaube, dass zum Teil unterschätzt wird, wie wichtig es ist, Käuferschichten an die Marke zu binden, die halt nicht am Anfang direkt das teure, große Premium-Produkt kaufen können. Ich glaube, das wird unterschätzt. Ich glaube, dass zum Teil unterschätzt wird, die Umlage von konzernweiten Fixkosten auf Gesamtvolumina, dass da auch kleinere Fahrzeuge, die vielleicht weniger profitabel sind als die großen Fahrzeuge, trotzdem bei den Fixkosten und der Übernahme ihres Anteils eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Jetzt kann ich natürlich nicht in die Bücher der großen Konzerne gucken und denke, dass da wahrscheinlich viele Finanzler sitzen, die deutlich schlauer sind als ich. Und das schon sich angeguckt haben, aber...
Hoffen wir jetzt einfach mal, weil ich finde es schade, dass es sowas wie ein Up nicht mehr gibt, aber ja.
Ja, ja. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass all diese Hersteller gucken müssen, dass am Ende des Tages sitzen da überall viele Aktionäre, die ein profitables Unternehmen sehen wollen, und entsprechend sind auch die CEO-Strategien entsprechend daraufhin ausgerichtet.
Okay. Wenn wir dann den Blick auf die chinesischen Autobauer richten, da gibt es ja auch sehr, sehr viele. Ich glaube, es sind über 100 Marken, die sich in China tummeln. Ich habe immer schon das Gefühl, wir haben hier in Europa mit unseren 50, 60 Marken, die es bei uns sind, allein schon, sind es viel zu viele eigentlich. Ja. Und wofür? Wir hatten vor einer Weile ein Gespräch mit Daniel Kirchert, der hat damals mit bei BMW i gearbeitet, hat dann Byton auch übernommen noch mit Breitfeld. Und der sprach dann irgendwie im Podcast von einem Blutbad bei den chinesischen Autobauern, dass er kommen sieht. Gehst du da mit oder glaubst du, da werden sich einige noch halten können eine Weile? Und weil China einfach so viel größer ist, passen da auch 100 Marken rein?
Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen verwundert, weil es gab vor einigen Jahren schon mal eine erste Konsolidierungswelle. Wo ich auch das Gefühl hatte, dass das auch durchaus politisch gewollt war, dass sich die Anzahl der Hersteller wieder reduziert. Und dann gab es jetzt plötzlich in den letzten Jahren trotz doch nochmal eine zweite Welle an Startup-Investments. Ich sehe, also viele davon sind definitiv schon in finanzielle Schieflage geraten. So dass ich glaube, dass sich gerade von denen, die sich jetzt in den letzten Jahren etabliert oder versucht haben zu etablieren, schon viele scheitern werden. Mhm. Dazu kommt natürlich das internationale Finanzumfeld, was Themen wie Schulden nicht einfacher gemacht hat. Und auch Themen wie externe Investmentrunden und mögliche Bewertungen, die zum Teil ja in abstruse Höhen gegangen waren, durchaus wieder in realistischere Bahnen zurückgebracht haben. Sodass ich glaube, dass das gesamte Umfeld deutlich, deutlich schwieriger geworden ist. Die Konkurrenz ist stärker geworden. Geldbeschaffung ist schwieriger geworden. Ob ich es jetzt als Blutbad bezeichnen würde, weiß ich nicht, aber ich sehe schon eine deutliche Konsolidierung und, und einige Marken, die es nicht schaffen werden, ja.
Okay. Und oft wird bei den chinesischen Autobauern auch gesagt, bei euch hängt auch der Staat mit drin, dass da Subventionen fließen, dass da Dinge passieren, die nicht ganz so wirtschaftsliberal sind, wie wir uns das mit einem FDP-Finanzminister Deutschland aktuell vielleicht vorstellen mögen oder wünschen mögen. Wie siehst du das, wenn auch die EU davon spricht, offen darüber gesprochen wird in der EU, über Strafzölle, über Importzölle etc. pp. Wie siehst du das für den gesamten europäischen Automarkt, also wie man den chinesischen nach Europa kommt und auch konkret für euch?
Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass diese Subventionen, die da besprochen werden oder kritisiert werden, ja nicht chinesischen Firmen vorbehalten sind. Das heißt, ein schönes Beispiel, Tesla in Shanghai hat massivste Unterstützung bekommen.
Aber Tesla ist auch sehr exponiert, was das angeht. Ich glaube, Tesla ist auch das einzige Unternehmen, das nicht in ein Joint Venture gezwungen wurde, wenn ich das richtig weiß.
Ja, basierend auf, oder zur Zeit, in der Tesla angefangen hat, wurde allgemein die Gesetzgebung geändert, sodass ja auch BMW in der Lage war, im Anschluss zum Beispiel Anteile aus dem Brilliance Joint Venture zu übernehmen. Und insofern schon gleiches Recht für alle gilt. Und all die westlichen Automobilhersteller, die in China gegründet haben, oder ich denke, die allerwenigsten werden nicht von irgendwelchen Provinzregierungen vor Ort sehr günstiges Land vielleicht bekommen haben und haben genau diese Unterstützung mitgenommen. Und häufig ist es sogar so, dass im Bereich von Anwerbung von neuem Investment, das heißt nicht chinesischen Firmen, diese Anreize nochmal sogar hochgefahren werden. Im Gegensatz zu einem etablierten Hersteller wie Chery, der vor Ort schon da ist. Insofern, einige dieser Kritiken verstehe ich ehrlich gesagt inhaltlich nicht so richtig. Einfach vor dem Hintergrund, dass die Vorteile, die es da potenziell gibt, nicht chinesischen Firmen vorbehalten ist. Die andere Thematik für Europa ist so, ob es jetzt irgendwelche Untersuchungen der EU-Kommission sind oder ähnlichem, fühlen wir uns eigentlich bestätigt in der Konzernstrategie, weil es, wenn man sich das heute anguckt, die 80 Märkte, die wir bedienen, die werden nicht alle über reine Exporte bedient, sondern wir haben über 10 internationale Werke, in denen wir entweder Endmontage machen oder wirkliche Produktion, Fahrzeugproduktion. Und das zeigt im Grunde, dass unsere Strategie schon immer war, dass in Märkten, wo wir entsprechende Volumina vertreiben oder wo es Zollgesetzgebungen erfordern oder was auch immer, dass wir lokal produzieren. Und das Gleiche gilt für uns für Europa. Das heißt, wir haben durchaus in der Planung, dass zu einem Zeitpunkt, wo wir sagen, ja, wir haben oder sind uns sicher genug, dass wir die entsprechenden Volumina in Europa vertreiben können, dass wir auch dann über lokale Produktionskapazitäten nachdenken und entsprechende Schritte einleiten.
Das heißt, wann produziert ihr in Europa?
Da kann ich noch nichts Konkretes zu sagen, aber ich bin mir sehr sicher, dass es passieren wird.
Und in Europa sind wir dann in Deutschland, in Spanien. Ich habe auch gelesen, man munkelt Italien, dass da was spannend ist.
Ja, wir führen viele Gespräche. All diese Gespräche unterliegen Geheimhaltungsvereinbarungen. Insofern darf ich tatsächlich auch nicht drüber reden. Aber es gibt Gespräche in alle Richtungen. Sowohl was Brownfield-Lösungen angeht, also Bestandswerke, die wir übernehmen könnten oder wo wir auch vielleicht mit einem Partner reingehen könnten, aber durchaus auch die Möglichkeit von einem Greenfield-Approach. Wobei da die Unterscheidung natürlich schon relativ klar ist, dass ein Greenfield-Approach eher Richtung Osteuropa gehen würde, während die Brownfield-Szenarien eher in den etablierten Herstellermärkten sind.
Mhm. Okay, und ab wann würde es denn Sinn machen, in Deutschland oder in Europa überhaupt sowas zu produzieren? Wie viel Marktanteil wollt ihr haben und ab wann macht es Sinn, den von hier aus zu bedienen?
Ja, das ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Es hängt nämlich sehr davon ab, wenn man jetzt sich die verfügbare Brownfield Landschaft in Europa anguckt.
Und unendlich viele gibt es nicht, glaube ich.
Ja, es gibt schon sehr viele. Es gibt schon sehr viele und es gibt vor allen Dingen relativ...
In Köln wird was frei, das ist nah bei euch.
Bitte?
In Köln wird ja was frei, das ist nah bei euch.
Also in Köln wird, meines Wissens, wurde gerade umgebaut zum Elektrohub. Nein, es ist aber so, dass, also es gibt schon relativ großes Angebot in Europa, aber es gibt Angebote von Werken im Bereich 20.000 Einheiten bis hoch zu Werken, die 500.000 herstellen können. Und für uns liegt die Schwierigkeit im Grunde da zu sagen, was ist für uns für einen Schritt 1 die richtige Größe. Mhm. Grundsätzlich ist es so, und da hängt es natürlich immer sehr von der Fertigungstiefe an, aber in dem Moment, wo ich sage, ich setze einen CKD auf, das heißt im Grunde kommen Container mit Teilen, die ich nur noch zusammensetzen muss, brauche ich nicht wahnsinnig viele Stückzahlen, damit sich das potenziell rentieren kann. Es ist einfach so, im Moment die aktuelle Situation ist, wenn ich ein Gesamtfahrzeug aus China importiere, zahle ich 10% Zoll. Wenn ich Einzelkomponenten importiere, dann ist es je nachdem, was es für eine Komponentenklasse ist, sind wir zwischen 3% und 4.5%. Das heißt, wenn ich es schaffe, für grob 6% vom Fahrzeugwerk das Fahrzeug lokal zusammenzubauen, habe ich einen Business Case. Mhm. Aber wie gesagt, für uns ist die deutlich größere Herausforderung, gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir noch nicht am Markt sind und noch nicht konkretes Marktfeedback haben und sehen, wie der Ramp-up tatsächlich sich darstellt, dann Zukunftsszenarien zu entwickeln, wo wir sagen, okay, für uns macht jetzt am meisten Sinn, ein Werk mit 150.000 Einheiten Produktionskapazität aufzusetzen.
Mhm. Aber 150.000 wäre schon mal eine spannende Größenordnung.
Ja, das stimmt.
Okay, lassen wir das vielleicht an der Stelle so stehen, um nicht in irgendwelche NDA-Problematiken zu kommen. Mich würde zu guter Letzt noch interessieren, was fährst du denn eigentlich aktuell für ein Auto? Weil von euch gibt es ja so noch nichts hier.
Ich fahre natürlich sehr viel unsere Testflottenfahrzeuge. Habe da inzwischen einige tausend Kilometer abgespult. Ich wohne 400 Kilometer von meinem Arbeitsplatz entfernt.
Das ist weit.
Das ist weit, bietet mir also unglaublich viele Möglichkeiten, mindestens zweimal die Woche auf der Langstrecke unsere Fahrzeuge zu erproben. Dadurch, dass wir aber in Europa ja noch kein Händlernetz, kein Werkstattnetz, entsprechend nicht die entsprechende Infrastruktur haben, fahre ich im Moment noch ein deutsches Premium-Produkt.
Okay, und das ist dann aber bei 400 Kilometern vermutlich nicht elektrifiziert? Oder ist es elektrifiziert?
Mein Privatwagen ist tatsächlich noch ein klassischer Diesel.
Okay.
Der sich für die Langstrecke anbietet. Genau, aber wie gesagt, im Moment, es wird mehr und mehr, dass ich diese Fahrten mit eigenen Cherry-Produkten vollziehe.
Okay, gut. Dann zum Schluss eines jeden Move-Podcasts gibt es noch ein kurzes A- und B-Spiel. Du musst dich einmal für das Für oder Wider entscheiden und schnell antworten. Bist du mit der Typ Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte?
A.
Ferrari oder Tesla?
B.
Okay. Apple oder Google?
A.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
B.
Auto oder Fahrrad?
Ah, das ist schwer. C.
Okay. Wenn du dann im Auto sitzt, vorne oder hinten?
Vorne.
Bist du ein guter Fahrer?
Ja.
Sagt deine Frau das auch?
Ja.
Okay. Auch wenn wir sie fragen?
Ja.
Datenschutz in AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All? Okay. Aluhut, spannend. Fliegen, Fischen oder Motorradfahren? Also was ist dein Wunsch-Adrenalin-Zustand?
Mein Wunsch-Adrenalin-Zustand ist vielleicht eher Motorradfahren, aber ich bin kein Motorradfahrer.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Star Trek.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Alles klar. Jochen, vielen, vielen, vielen Dank für all die Einblicke. Waren ordentlicher Ritt durch sehr viele Themen rund um China, eure Marke.
Sehr gerne.
Cherry, die neuen Marken, die kommen an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart, zum Zuschauen. Schreibt uns gerne Kommentare, wenn ihr Fragen habt an Jochen. Schreibt uns gerne die Kommentare. Wir leiten es weiter und wie immer bekommt ihr dann gerne eine Mail von uns. Deswegen auch gerne E-Mail schreiben. podcast@move-magazin.de bei Spotify, bei iTunes und Co. Schreibt einfach, wir antworten und dann abonnieren nicht vergessen natürlich. Bleibt mir nochmal. Vielen Dank, Jochen.
Danke, hat Spaß gemacht.
Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.